How to be a Dichter und Denker.
Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to be a Dichter und Denker. Wir sind back aus der Winterpause.
Hallo, wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Genauso fit und fröhlich wie wir und seid jetzt wieder aktiv dabei.
Aktiv am Hören und mitschreiben und Ideen sammeln. Ja, damit wir gar nicht erst sanft ins neue Jahr starten, haben wir euch diese Woche was etwas Makabereres als sonst mitgebracht. Eine kleine Mördergeschichte.
Und wie immer war es so, dass ich ein Buch vorgeschlagen habe und Johanna erstmal gemeint hat, Bonnie, Svenja. Ich bin mal gespannt, wie das Buch bei dir ankam, jetzt nachdem du es nochmal gelesen hast. Und zwar geht es diese Woche um das Parfüm von Patrick Süskind.
Ja, leider können wir noch keine Gerüche transportieren. Sonst könnten wir jetzt mal so imaginär Parfüm sprühen.
Okay, bevor es noch verrückter wird, soll ich kurz mal erklären oder erzählen, wer dieser gute Patrick Süskind ist?
Auf jeden Fall.
Gut, er ist am 26. März 1949 in Ambach geboren und ist ein deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor. 1968 studierte er, was Johanna wahrscheinlich besonders interessieren wird, mittelalterliche Geschichte und neuere Geschichte in München. Und ja, er tritt in der Öffentlichkeit nicht oft auf, man findet nicht so viele Bilder und Videos von ihm. Auch zu sämtlichen Preisen oder Premieren, die er so, oder die durch ihn entstanden sind, ist er einfach nicht aufgetaucht. Trotzdem war er 2003 Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie, also das hatte sich dann doch nicht nehmen lassen. Er hat einen Sohn mit seiner Lebensgefährtin Tanja Graf und häufig wählt er für seine Werke Antihelden oder auch Außenseiter, wie er selbst auch so ein bisschen ist. Also man weiß einfach nicht viel über ihn, weil er zu sämtlichen Interviews oder ähnlichem einfach nie aufgetaucht ist.
Wollen wir ihn vielleicht Einzelgänger nennen, anstatt Antihelden?
Ja, könnte man so sagen.
Ich kann mal vielleicht noch eine kleine Randnotiz dazu geben, weil ich fand eigentlich ganz interessant, dass es ein deutscher Schriftsteller ist. Da ich bis dato nur den Film gesehen hatte, hätte ich nicht vermutet, vielleicht war es auch einfach eine dumme Assoziation, weil es in Frankreich spielt, dass es ein deutscher Schriftsteller ist.
Ach so. Der war öfter mal in Frankreich unterwegs und hat auch so Sprachkurse gemacht und so. Wahrscheinlich war das einfach die Liebe zu Frankreich. Aber wie fandest du denn jetzt so deinen ersten Eindruck des Werks?
Darf ich ehrlich sein?
Ja, immer.
Also sprachlich gesehen, ich fand es gut geschrieben. Mir hat der Stil absolut gefallen. Ich fand das wunderbar gelungen mit diesem auktorialen Erzähler, also dem allwissenden Erzähler. Aber ja, also es ist jetzt nicht so mein Stoff, wenn ich ehrlich sein soll.
Okay.
Aber es muss es ja auch nicht sein.
Gut, schade. Ich dachte, ich könnte dich vielleicht überzeugen. Ich denke mir,
du hast mich schon vielfach überzeugt, aber jetzt diesmal echt absolut gar nicht.
Ja, schade. Nee, ich denke mir bei so Büchern einfach immer oder Werken, was in diesen Menschen vorgeht, dass man zu so einer Geschichte kommt. Also man muss ja dann vielleicht an seinem Schreibtisch sitzen und so eine kranke Fantasie haben, dass so eine Geschichte zustande kommen kann. Und das fasziniert mich einfach immer an solchen Werken.
Ja, vor allem können wir mal an dieser Stelle festhalten, dass die Geschichte, eben das Parfüm, nicht auf einer realen Gegebenheit beruht. Ja. Also alles, was da passiert, ist völlig frei erfunden. Und dafür könnte Herr Süskind auf jeden Fall Props bekommen.
Hat er ja, aber nicht angenommen.
Nicht offiziell angenommen, aber Fantasie hat er auf jeden Fall.
Gut, dann starten wir doch einfach mal direkt in den Inhalt für alle, die es nicht gelesen haben. Also meiner Meinung nach lohnt es sich, es zu lesen. Das Ganze ist in 4 Teile aufgeteilt und wir klären später nochmal, warum oder was genau in welchem Teil vorkommt. Aber erstmal starten wir mit dem ersten Teil und da wird der Held eingeführt. Also wir befinden uns im 18. Jahrhundert in Frankreich und man erfährt, dass dort die genialste, aber auch abscheulichste Gestalt, nämlich Jean-Baptiste Grenouille, gelebt hat. Und dass sich sein Ehrgeiz auf Gerüche bezieht und dass die ganze Stadt stinkt. Besonders, ich werde es auf jeden Fall weiter sprechen, weil ich hatte zwar Französisch, aber schon lange her, im Métier de Innocence vielleicht. Also das ist auf jeden Fall so ein Gebäude, wo die Toten hingebracht werden. Dann kommen wir zur Geburt Grenouilles. Also am 17. Juli 1738 wird er an einem der stinkendsten Orte geboren, nämlich auf einem Fischmarkt. Und das ist die fünfte Geburt der Mutter in der Fischbude. Aber alle anderen Geburten waren Totgeburten oder Halbtotgeburten. Und die Mutter hat jetzt auch nicht wirklich damit gerechnet, dass es bei dieser Geburt mal zu einem tatsächlichen Kind kommt. Deswegen bekommt sie das wieder unter der Fischbude. Und während der Geburt wird sie ohnmächtig und lässt das, was dann da rauskam, also sie denkt ja, es wäre tot oder es sei tot, lässt sie dann einfach alleine. Allerdings lebt ihr Baby und fängt an zu schreien und wird von anderen Menschen entdeckt. Und daraufhin wird die Mutter festgenommen und das Baby zu einer Amme gebracht. Und der Mutter wird dann der Kopf abgeschlagen, also quasi Todesstrafe.
Vielleicht muss man noch mal ganz kurz da einhaken. Also wir befinden uns ja in den 1730er Jahren in Frankreich. Also gab jetzt kein Krankenhaus, wo man entbunden hat. Und diese Szene ist ja schon wirklich absolut gruselig. Also es wird ja ganz genau der Geruch, der Gestank, die Situation vor Ort beschrieben. Und man hat wirklich ein, finde ich, sehr, sehr genaues Bild, wie es da ausgesehen haben mag. Und dass sie dieses Kind unter dieser Schlachtbank da bei dieser, unter zwischen Fischresten, ja, bekommt und dann da liegen lässt und nur aufgrund des Schreies dann doch bemerkt, dass es lebt. Aber auch hier, da empfindet die Mutter ja keine Freude oder sagt, oh hoppala, jetzt ist ja doch da. Ja. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle kann man auf jeden Fall sagen, ungewollt oder gewollt, ich meine, Säugling kann das nicht bestimmen, aber die Mutter wird aufgrund des Kindes getötet.
Ja, das ist auch so eine große Diskussion, ob Grenouille am Ende dann quasi auch der Muttermörder ist. Aber was ich dazu auch nochmal sagen will, also du meintest ja, dass die Gerüche sehr genau beschrieben werden. Und ich finde, das geht auch noch im Laufe des Werks so weiter, dass irgendwie immer die Gerüche so beschrieben werden, dass man sich voll krass vorstellen kann, wie es da gerade riechen muss. Obwohl das ja über Bücher nicht weitergegeben werden kann. Naja. Dann beginnt Grenouilles Zeit bei den Ammen. Also er wechselt ständig die Ammen, weil die der Meinung sind, dass er so gierig sei und immer so viel essen würde und sie quasi komplett aufisst. Und irgendwie wird dann aber keine richtige Amme für ihn gefunden. Deshalb wird er dann getauft, um zu einer Amme namens Jean Boussy kommen zu können. Aber auch diese Amme will das Kind loswerden, weil sie der Meinung ist, dass es nicht riecht und vom Teufel besessen ist. Und ihrer Meinung nach ist es sehr ungewöhnlich, dass Neugeborene oder kleine Kinder keinen Geruch besitzen. Deswegen möchte diese Amme das Baby ins Kloster bringen. Dort begegnet sie auch einem Mönch, der das Baby aufnimmt und sich eigentlich sicher ist, dass die Amme irgendwie einen an der Waffel hat, weil Babys halt einfach nicht riechen. Das ist einfach so.
Ja, besonders gerne möchte er den, also es liegt nicht nur daran, dass er denkt, dass es liegt nicht nur daran, dass er denkt, dass die Amme einen an der Waffel hat, weil sie jetzt einem Mönch erzählt, wer vom Teufel besessen ist und wer nicht, sondern er sieht natürlich auch die Problematik. Dieser Junge ist jetzt von Amme zu Amme zu Amme gewechselt und der kriegt natürlich auch so ein bisschen Schiss, weil es fällt sozusagen in seine Zuständigkeit. Dieses Kind wurde getauft, er ist für dieses Gebiet zuständig, wo welche Kinder zu welchen Ammen gehören oder zu dahin kommen und hat im ersten Moment, ja, hatte ich das Gefühl, mehr damit zu tun, dass er dieser Amme dieses Kind wieder zurückgibt, damit er nicht dafür zuständig ist, wo das jetzt hinkommen soll.
Ja, das scheitert aber, weil die Amme dieses Kind auf gar keinen Fall behalten möchte. Und also er bietet ihr dann auch mehr Geld und so, aber sie sagt, Gott bewahre, das bleibt hier. Und dann freundet sich der Mönch, also das ist übrigens der Pater Terrier oder so ähnlich, Freundet sich dann so ein bisschen aber mit dem Gedanken an, dass er jetzt für dieses Kind verantwortlich ist und das, also Krinui schläft zu der Zeit und er schaut das Baby an und denkt sich, irgendwie, es wäre voll schön, wenn er selbst Vater dieses Kindes wäre. Bis Krinui aufwacht und es wird beschrieben, dass er mit seiner Nase den Mönch fixiert. Und ich habe da eine Textstelle rausgesucht. Und zwar ist es in meinem Werk auf Seite 24, ich weiß jetzt nicht genau, welches ihr habt, aber es dürfte vielleicht ein bisschen weiter vorher oder später sein. Auf jeden Fall sagt er, ein fremdes, kaltes Wesen lag auf seinen Knien, ein feindseliges Animal. Also da wird irgendwie schon Krenui als was sehr, sehr Ekliges und Schreckliches bezeichnet. Und der Mensch möchte dann aber auch das Ding loswerden und bringt es deswegen einfach ganz weit weg.
Jean-Baptiste Krinui wacht eben auf, und zwar, ich habe mir das versucht vorzustellen, nicht mit seinen Augen, so wie das beschrieben, sondern beginnt, wie Sven ja gerade gesagt hat, mit seiner Nase aufzuwachen. Und auf einmal fühlt sich der Mönch durch dieses Riechen, durch dieses intensive, ja, in den Blick nehmen des Mönches durch die Nase, kann man ja so sagen, total ertappt, er fühlt sich dreckig, er fühlt sich eklig, er fühlt sich ungewaschen und auch in gewisser Weise unrein. Und weil ihm dieses Kind auf einmal so ein fürchterliches Gefühl gibt, möchte er das um jeden Preis loswerden. Und nachdem er das losgeworden ist, das fand ich ganz interessant, ist er erstmal duschen gegangen, hat er sich erstmal gewaschen.
Ja, also man merkt irgendwie, was für einen krassen Einfluss dieses Baby auf andere Menschen hat. Auf jeden Fall landet Grenouille dann bei Madame Gaillard. Es tut mir so leid, wenn ich das alles falsch ausspreche. Und bei dieser Frau war er sehr gut aufgehoben, weil sie innerlich tot war. Also sie hat auch keine wirkliche Nase mehr, weil sie nach einem Schlag mit dem Feuerhaken durch ihren Vater so halb die Nase verloren hat und daher auch nicht mehr riechen kann und auch generell irgendwie nichts mehr empfindet. Und das ist halt jetzt für Krinui eine gute Chance, weil sie kann auf jeden Fall nicht mehr riechen, dass er nach nichts riecht. Und wie wir schon gemerkt haben, braucht dieses Baby ja generell jetzt nicht unbedingt die Dinge, die so ein normaler Säugling braucht, also sowas wie Liebe oder Geborgenheit oder so. Ich meine, der ist zwischen Fischresten geboren. Ich glaube, der ist einiges gewohnt. Und hier habe ich auch nochmal ein Zitat gefunden, und zwar auf Seite 28. Er war von Beginn an ein Scheusal. Er entschied sich für das Leben aus reinem Trotz und aus reiner Boshaftigkeit. Das fand ich dann mal ganz interessant, weil irgendwie, also ein Baby entscheidet sich für das Leben, okay, es wird halt geboren und es entscheidet sich für das Leben, aber es ist krass, dass man ihm als kleiner Säugling, der ja wirklich eigentlich noch nichts gemacht hat, sagt, aus Trotz und Boshaftigkeit.
In diesem Zusammenhang, ja, das habe ich auch an der Stelle gedacht, aber das geht weiter. Und zwar, dieser Schrei von ihm wird nämlich als kein Schrei nach Liebe, sondern gegen die Liebe und für das Leben beschrieben. Und es wird auch nochmal betont, dass er in gewisser Weise diesen Schrei bewusst gemacht hat, so wie du das gerade vorgelesen hast, aber danach wird er kurz danach mit einer weggeworfenen Bohne oder einem Zeck verglichen. Mhm. Und zwar ein Wesen, was zwar alles aussaugt, aber nichts zurückgibt. Also ein Zeck, der sich sozusagen in Baum zeckt und gar nichts gibt, nur nimmt.
Ja, hier steht auch, an die Welt gab er nichts ab als seinen Kot. Also ja, er ist sehr gierig und gibt nichts. Aber trotzdem, er ist ein Säugling. Was machen Säuglinge denn bitte sonst? Außer nehmen.
Ja, also vielleicht kann man lieber festhalten, dass er ziemlich willensstark ist und auf jeden Fall leben möchte.
Ja.
Aber er gibt halt der Gesellschaft nichts. Er gibt ja noch nicht mal seinen Geruch der Gesellschaft.
Naja, zumindest merken auch diese anderen Kinder, die bei der Amme da leben, dass mit Krinui irgendwas nicht stimmt. Und die versuchen, den sogar umzubringen. Also er wird dann irgendwie erstickt oder sie versuchen, ihn zu ersticken, was aber nicht funktioniert. Also der hat echt einen krassen Überlebenswillen. Und das führt dann dazu, dass die Kinder Angst vor ihm haben. Aber hier steht auch, dass man, wenn man das Ganze objektiv betrachtet, eigentlich keine Angst vor ihm haben braucht, weil er nichts wirklich Angsteinflößendes hat, außer dass er halt nimmt und irgendwie nicht tot zu kriegen ist. Aber so wirklich was
Angst macht. Das finde ich angsteinflößend genug.
Naja, aber das ist ein kleines Baby. Ich finde es angsteinflößend, dass die anderen ihm ein Kissen aufs Gesicht drücken.
Ja, gut, aber das ist dieses typische Phänomen. Er fällt aus dem Muster, er riecht nach nichts, er verhält sich komisch. Und dann wird es nicht akzeptiert.
Ja, aber zumindest kann man halt hier schon sehen, dass er eigentlich in komplett sozialer Isolation lebt und nicht wirklich Bezugspersonen hat. Und ja, langsam kommt Krenui in ein Alter, in dem man anfangen sollte zu sprechen. So aber nicht Krenui, weil er gibt einfach nur Hauptwörter und Eigennamen von sich. Und zwar hauptsächlich von Dingen, die er eben über die Geruchswelt wahrnehmen kann. Mit Dingen, die er nicht riechen kann, hat er Probleme, die kann er dann irgendwie nicht kommunizieren. Aber hier ist auch ein krasses Beispiel. Also er kann zum Beispiel jede einzelne Holzsorte beim Namen nennen, aber kann halt nicht so normale Bindewörter oder irgendwelche Adjektive oder so beschreiben.
Und vor allem kann er mit Begriffen bis ins Erwachsenenalter, die irgendwas mit Werte oder Normen zu tun haben, absolut nichts anfangen. Er verwechselt die ständig und er kann die gar nicht einsetzen, weil er gar nicht dessen Bedeutung versteht.
Ja, also er muss immer was riechen, um zu wissen, was es ist. Und ja, so ein Wort wie zum Beispiel, keine Ahnung, Liebe oder ich und du, das kann man halt nicht riechen. Mit 6 Jahren kannte er dann alle Gerüche in der Umgebung. Und sein großes Ziel war es, aus diesen Gerüchen wiederum eigene Gerüche zu schaffen, die es auf der Welt nicht gibt. Also, dass man quasi alles, was irgendwie auf der Welt wahrnehmbar ist, riechen kann. In der Schule kommt er auch nicht so wirklich klar. Seine Lehrer halten ihn für einen Schwachsinnigen, weil er halt nicht wirklich viel kann.
Ja, und besonders seine Amme, diese Madame Gilliard, die erst super begeistert von seinen Fähigkeiten ist, weil er im Gegensatz zu den anderen Kindern ihr super doll hilft, ganz geschickt mit Dingen im Umgang ist. Also sie ist zunächst einmal begeistert von seiner Art und wie er Dinge eben angeht, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Dinge Angst machen. Also er kann Leute riechen, obwohl er die nicht sieht. Er kann genau sagen, wo die stehen. Sie sucht zum Beispiel zu irgendeinem Zeitpunkt Geld. Das sieht er nicht. Er weiß überhaupt nicht, wo es ist und er riecht, wo es ist, durch die Wände. Und all diese Dinge beängstigen sie so sehr, nicht weil sie versteht ja nicht, dass er das über seinen Geruchssinn macht, sondern sie hält das für so eine Art Hellseherei. Und dann will sie ihn ja auch daraufhin, sie beschließt ihn ja loszuwerden und ganz gelegen kommt ihr ja dann, dass aufgrund von nicht genannten Gründen, es ist keinem klar, das Kloster an sie gar keine Zahlung mehr tätigt dafür, dass sie eben auf Jean-Baptiste aufpasst.
Genau, und sie geht dann mit ihm in die Stadt und will ihm dem Gerber Cremal übergeben. Der ist dafür bekannt, dass er auch gerne mal Kinder für seine Arbeiten nimmt, die für nichts anderes Verwendung finden, weil das ziemlich gefährliche Arbeiten sind. Und Crenouille ist zu dieser Zeit 8 Jahre alt. Der Gerber sagt auch ja, also er nimmt ihn auf. Und Crenouille arbeitet hart und tut alles, was man ihm sagt. Und ist eigentlich ein sehr tüchtiger Arbeiter, bis er einen Milzbrand bekommt. Und das ist wohl in der Branche nicht besonders unüblich, weil also gerade zu der Zeit halt noch mit unter Bedingungen gearbeitet wurde, die eben zu sowas führen können. Und es ist eigentlich eine immer tödlich verlaufende Gerberkrankheit. Aber Crenouille, wie soll das anders sein, überlebt auch diese Krankheit und wurde dadurch zu einem sehr wertvollen Arbeiter für Cremal, weil wenn man einmal diese Krankheit bekommen hat, ist man quasi immun dagegen. Also er kann jetzt einfach weiterhin arbeiten, ohne daran zu sterben.
Corona in den 1730er Jahren.
Ja, dadurch kommt es dazu, dass Crenouille jetzt nicht mehr wie so ein Tier in dieser Gerberei gehalten wird, sondern jetzt quasi so ein bisschen aufsteigt und ein paar mehr Freiheiten bekommt.
Ja, in dem Roman wird es beschrieben, er lebt nicht mehr wie ein Tier, sondern wie ein Haustier.
Ja, genau.
Also es ist jetzt immer noch nicht super, aber er steigt auf. Und er bekommt sogar die Möglichkeit, dass er eben am Sonntag frei bekommt und sozusagen Freigang hat und Freizeit genießen kann.
Ja, und diesen Freigang verbringt er im Schlaraffenland, nämlich in Paris, also für ihn natürlich ein Schlaraffenland der Düfte. Und er zieht auch alle Düfte ein, während er da halt so umherläuft. Und dadurch gelangt er zu einer Parfümerie. Also er wusste wahrscheinlich vorher noch nie, was das ist, aber er ist auf jeden Fall so fasziniert davon, dass er jetzt auch die Grundstoffe erlernen möchte, die so ein Parfüm hat. Naja, auf jeden Fall begegnet ihm dann, während er da so umherläuft, ein sehr, sehr guter Duft. Und er folgt diesem Duft und er bemerkt, dass er von einem Mädchen kommt.
Daraufhin verfolgt er dann dieses Mädchen wirklich massiv, also wirklich richtig besessen von ihr. Verfolgt sie durch die gesamte Stadt und irgendwann halten sie sozusagen an. Und da sieht er erstmal oder nimmt das erste Mal sie und so Nuancen ihres Körpers, ihres Daseins, also wirklich ihres Aussehens wahr, empfindet sie aber als wunderschön nicht aufgrund ihres Aussehens, sondern wegen des Duftes.
Genau, und deshalb tötet er sie und reißt die Kleider von ihr, um diesen Duft ganz intensiv riechen zu können. Und er möchte diesen Duft halt festhalten, aber er bemerkt, sobald eine Person tot ist, lässt auch irgendwann der Duft nach. Trotzdem fühlt er sich irgendwie glücklich, dass er diesen Duft jetzt quasi für sich gewonnen hat, indem er sie getötet hat. Und der Tod ist ihm aber halt relativ gleichgültig. Also so moralische Werte oder so kennt der Gute nicht. Dann begegnet er dem Parfümeur Giuseppe Baldini, der in seinem Laden ungefähr alles versammelt hat, was in irgendeiner Art und Weise riecht. Und es herrscht halt einfach ein riesengroßes Duftchaos bei ihm in der Parfümerie. Und wenn Kunden den Laden betreten, dann schlägt denen halt auch schon komplett so diese Gerüche ins Gesicht. Also er hat nicht mehr besonders viele Kunden, er hat quasi so seine Karriere eigentlich schon beendet. Genau, und dann ist es so, dass es ein ziemlich berühmtes Parfüm auf dem Markt gibt, was Baldini verbessern möchte, so sagt er zumindest. Und also er versucht es zu kopieren und zu verbessern und es gelingt ihm auch so halb, aber trotzdem möchte er das Geschäft aufgeben, weil er halt einfach für sich merkt, okay, das, also Parfüms kopieren bringt ja sowieso überhaupt nichts und so richtig irgendwas erfinden oder so hat er halt noch nie geschafft. Und deswegen schließt er quasi mit seinem Parfümer-Dasein ab. Grenouille kommt aber in den Laden, weil er ihm Lederhaut bringen möchte, die Baldini bestellt hatte. Und da ist Grenouille das erste Mal in einer Parfümerie und er ist sich sicher, dass er dort bleiben will und genau dorthin gehört. Und er möchte dann bei ihm arbeiten und quasi so als Einstellungsprobe versichert er Baldini, dass er alle Bestandteile dieses berühmten Parfüms, was auf dem Markt ist, nämlich Amor und Psyche, herrscht oder er riechen kann. Das soll Grenouille beweisen und auch, er soll auch beweisen, dass er Parfüme mischen kann. Grenouille vermischt dann auch tatsächlich dieses Amor und Psyche, aber er macht das halt nicht so wie das normale Parfümeure, sagt man das eigentlich so?
Mhm.
Okay, machen, sondern er mischt halt einfach so wahllos irgendwelche Dinge zusammen, ohne die irgendwie abzumessen oder zu rühren oder so. Und er verbessert aber dann tatsächlich das Parfüm auch. Und Baldini ist halt komplett begeistert von ihm und handelt Grenouille ab, weil er in ihm jetzt quasi so seine Zukunft sieht.
Vielleicht müssen wir mal ganz kurz sagen, handelt Grenouille ab, das heißt, er verkauft den Lehrling dem anderen ab, damit also, er bei ihm arbeiten kann.
Genau.
Also wie eine Art Leibeigener.
Ja. Und jetzt, wo Grenouille nicht mehr bei Grimal in der Gerberei arbeitet, ertrinkt Grimal. Und das ist ein Phänomen, was uns noch sehr oft begegnen wird, weil immer, wenn Grenouille bei irgendjemandem aufhört zu arbeiten, stirbt diese Person. Naja, ab jetzt ist es so, dass alles, was Baldini oder vielmehr Grenouille produzieren, zum Erfolg wird und er gewinnt immer mehr Kunden dazu. Und ja, Grenouille lernt jetzt auch Formeln aufzuschreiben und abzumessen und solche Sachen. Also alles, was so ein richtiger Parfümeur braucht. Und da kommt er jetzt besonders zu dem Prozess des Destillierens. Also quasi aus bestimmten Gegenständen oder ähnlichem diese Grundsubstanz herzustellen. Und das ist, er läuft jetzt immer so, dass er tagsüber eben Parfüms mischt und abends dann destilliert. Also er versucht dann auch so Dinge zu destillieren, die eigentlich gar keine Gerüche haben, wie zum Beispiel Glas oder so. Aber er will halt einfach neue Düfte kreieren, die es noch nicht auf der Welt gibt. Und Leider Gottes scheitert er aber daran, weil man eben nicht auf einmal Glas einen Geruch geben kann und wird daraufhin lebensbedrohlich krank.
Ja, das ist natürlich für ihn, glaube ich, schon ein gewisser Wendepunkt gewesen, weil er erstmal in eine Branche kommt, die ihm und seinen Fähigkeiten super zusagt und er da auch sehr gut drin ist und es keine Arbeit ist, die ihn lebensbedrohlich verletzt. Aber dieser Misserfolg, dass dann doch nicht alles duften kann oder jeder Duft festgehalten werden kann, führt natürlich zu einer riesen Frustration.
Ja, ich finde, es ist voll krass, dass, also man merkt halt immer, wenn er irgendwie an was scheitert, was mit diesem Duft zu tun hat, wird er direkt lebensbedrohlich krank, also direkt so todkrank, weil halt irgendwie sowas in seinem Leben schiefläuft.
Ja, ich glaube, das ist einfach so was Psychisches dann für ihn.
Ja, genau.
So, was ihn völlig aus der Bahn wirft.
Naja, Baldini hat aber dadurch, dass er halt so krank ist, Angst, Grenouille zu verlieren. Und er hat wieder das Gefühl, dass seine Pläne so kurz vor dem Ende zerstört wurden. Aber als er so todkrank war, fragt Grenouille dann, ob es noch eine andere Methode gibt, um aus irgendwelchen Gegenständen Düfte zu gewinnen. Und die gibt es tatsächlich und daraufhin wird er wieder gesund. Baldini wird dann irgendwann zum größten Parfümeur Europas und auch zum reichsten Bürger Paris. Und es reicht ihm dann und deswegen lässt er Grenouille frei, aber nur unter drei Bedingungen. Und zwar erstens darf er Baldinis Parfüm nicht herstellen oder weitergeben. Zweitens muss er Paris verlassen. Und drittens muss er natürlich über diese beiden Bedingungen Stillschweigen bewahren. Und ja, jetzt wie ich schon gesagt habe, Grenouille verlässt Baldini und Baldinis Haus stürzt in einen Fluss und er und seine Frau konnten nicht gerettet werden. So, dann kommen wir zum zweiten Teil des Buchs, des Werks. Also wir sehen auf jeden Fall, im ersten Teil ging es jetzt schon stark um Kindheit, Jugend und so die ersten Lehrjahre. Also der Kampf ums Überleben, die Suche nach einem Lebensziel und seine Ausbildung. Im zweiten Teil sind es jetzt mehr Wanderjahre.
Ja, als er dann eben in Grasse ankommt, oder beziehungsweise schon auf dem Weg nach Grasse, ekelt ihn dieser Menschengeruch und der immer mehr zunimmt einfach absolut an. Also es ist für ihn unerträglich. Ich stelle mir das so vor, dass er halt so gefühlt alles dreifach oder vierfach riecht. Und zu dieser Zeit hat ja sowieso schon jeder gestunken und jede Straße. Dann war es, also kann ich verstehen, dass es unerträglich war. Daraufhin beschließt er sich eben in eine Art Erdloch unter einem Vulkanberg zu verkriechen. Und da, in diesem Unterschlupf, bleibt er auch relativ lange. Er bleibt da 7 Jahre. Und er bleibt da eingeschlossen in seiner Höhle und hat da seine Düfte und kann eben sozusagen die Gerüche produzieren, die ihn gerne umgeben. In seinem Kopf wächst aber in dieser Zeit immer mehr die Idee, Macht über Menschen zu besitzen und auch der Gedanke, wie das funktionieren kann, weil er ja bis, das sehen wir ja jetzt, auch jetzt ein Wanderer, Reisender ist, er hat keinen Zufluchtsort und er ist ja nicht, hat ja keine gesellschaftliche Base irgendwo, Freunde, Familie oder irgendetwas.
Ich fand hier, also wo du meintest, er hat da so sein Reich, da gibt es auch ein sehr krasses Zitat auf Seite 161. Dies war sein Reich, das einzigartige Grenouille-Reich, von ihm, dem einzigartigen Grenouille, erschaffen und beherrscht, von ihm verwüstet, wann es ihm gefiel und wieder aufgerichtet, von ihm ins Unermessliche erweitert und mit dem Flammenschwert verteidigt gegen jeden Eindringling. Hier galt nichts als sein Wille, der Wille des großen, herrlichen, einzigartigen Grenouille. Und er sah, dass es gut war. Also das ist auch richtig krasser.
Bisschen.
Ja.
Also, nee, sprich.
Es ist einfach ein richtig krasser Bezug zur Bibel und zu diesem, dass er sich selbst eigentlich so als Gott, also er hat generell mit Gott nicht besonders viel am Hut, aber er selbst sieht sich halt einfach als Gott und Schöpfer in dem Moment.
Ja, das ist ja eine absolute Parallele zur Schöpfungsgeschichte. Also ja, ich würde sagen, er hat mit Religion nichts am Hut, mit Gott schon, weil er sich selbst als Gott dann irgendwann empfindet.
Ja, aber für ihn gibt es halt sonst keinen Gott außer ihm selbst. Genau, also während er da in seiner Höhle sitzt, hat er immer wieder irgendwelche Träume. Das sind anfangs gute Träume von irgendwelchen unsichtbaren Dienern, die ihm in seinem Schloss bedienen oder so. Und irgendwann wechseln diese guten Träume aber zu schlechten Träumen. Und so träumt er zum Beispiel, dass sein Eigengeruch der Nebel ist. Und Nebel hat ja, wie wir alle wissen, keinen Geruch. Und daraufhin wacht er panisch auf. Und also das wird auch wieder richtig stark beschrieben in diesem Buch, dass er einfach so völlig emotionsvoll und ausrastet und einfach richtig panisch wird. Und möchte daraufhin herausfinden, ob er einen Geruch hat, beziehungsweise was sein Geruch hat, was sein Geruch ist.
Ja, daraufhin verlässt er dann eben sein Versteck und wird von einem Forscher in der Stadt aufgenommen. Dieser sieht in Jean-Baptiste eben die Bestätigung einer Theorie, die er selbst aufgestellt hat, die Fluidum Letal Theorie, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen wurde. Und laut dieser Theorie würde die Erde schädliche Gase ausstoßen und habe eben auch Grenouille in der Höhle geschadet und daraufhin hätte er diese Träume und diese Wahnvorstellungen bekommen. Bei ihm gelingt es, also bei diesem Forscher gelingt es Grenouille sogar dann tatsächlich einen menschenähnlichen Duft herzustellen. Und wie wir ja wissen, Grenouille hat keinen Eigenduft. Es wird auch ganz oft beschrieben, dass er in irgendwelchen Menschenmengen ist und er gar nicht wahrgenommen wird, weil man ihn gar nicht riechen kann. Und dieser Duft bringt ihm tatsächlich eine gewisse Akzeptanz in der Gesellschaft. Also er wird gesehen, er wird gerochen, er wird wahrgenommen.
Ja, und durch diesen Eigenduft und diese Wirkung, die sein Eigenduft jetzt auf Menschen hat, fühlt er sich jetzt wieder überlegener. Und da kommt auch wieder, also er selbst beschreibt sich als Gott des Duftes und sagt, dass Gott ein kleiner armer Stinker war, also der Gott, der quasi in der Bibel vorkommt. Ich habe mich in dem Moment gefragt, ob er Gott riechen kann, dass er sagen kann, dass er ein kleiner armer Stinker war. Aber er,
ich finde auch voll, das ist mega die krasse Beleidigung.
Ja, und vor allem er assoziiert Gott irgendwie immer nur mit diesem Weihrauchgeruch. Aber ich wusste nicht, dass Gott tatsächlich nach Weihrauch riecht. Naja. Auf jeden Fall kam es dann halt dazu, dass er immer mehr Berühmtheit in diesem Ort gewonnen hat. Also dadurch, dass er eben von diesem Wissenschaftler entdeckt wurde und jetzt auch in der Uni vorgestellt wurde und so und er quasi so ein wissenschaftliches Phänomen ist. Und dadurch, dass er jetzt so vielen Menschen begegnet ist, bekam er halt auch immer mehr Sicherheit im gesellschaftlichen Umgang. Und dann reist er eben weiter nach Grasse und das macht er, indem er eben kein Parfüm aufträgt, weil so keiner bemerkt, dass er weg ist oder irgendwo hingeht, weil ohne Parfüm wird er eben einfach nicht bemerkt.
Als er dann in Grasse ist, beginnt er eben bei der Madame Arnulfi neue Verfahren zur Duftgewinnung zu erlernen. Dann kommen wir aber wieder zu einem Punkt, der es etwas gefährlich macht, weil bei einem Spaziergang nimmt er den Duft eines anderen Mädchens wahr, Lore oder Lore.
Ich weiß auch nicht so genau.
Und hier beginnt wieder dieses Phänomen. Er will den Duft dieses Mädchens besitzen, sobald Lore eben zu einer Frau gereift ist. Er sieht in diesem Duft eine Art höchste Essenz oder das höchste Gut, was er seiner Meinung nach zur Herstellung seines ultimativen, mega tollen Parfüms benötigt.
Und da fand ich es auch ganz lustig, dass er sagt, dass sie jetzt noch 2 Jahre reifen müsse. Also wie so eine Frucht, die noch nicht ganz reif ist.
Ja, oder wie ein Wein oder so.
Ja, er macht aus Menschen dann irgendwie so Objekte.
Ja, vor allem, wenn er die in Parfüm steckt.
Ja. Genau, er fängt dann, wie Johanna schon gesagt hat, bei der Madame Arnulfi, also einer Dame, die in einem Parfümatelier arbeitet, an diese Fähigkeiten zu erlernen, wie man Düfte, also die Essenz von Düften gewinnt. Und da kreiert er unterschiedliche Düfte, also einen Duft, mit dem man nicht auffällt, einen Duft, der bei mittelalten oder älteren Frauen Mitleid erregt oder auch einen Duft des Ekels. Und es ist quasi so, diese unterschiedlichen Düfte sind für ihn so sein Schutzschild. Je nachdem, wie er riecht, reagiert die Gesellschaft anders auf ihn. Und dann versucht er weiter, auch irgendwie aus Tieren oder anderen Lebewesen diese Essenz zu gewinnen. Und er tötet die und entnimmt ihn quasi, indem er ein Bettlaken darum stülpt, den Duft. Seine größte Angst bei dieser neuen Form der Duftgewinnung ist aber halt, dass er die Düfte irgendwann verlieren könnte. Und deswegen versucht er jetzt, Düfte zu fesseln und sie haltbar zu machen.
Ja, in der Zeit, in der er eben in Grasse ist, häufen sich auf einmal auffällige Morde. Es ist klar, dass es einen Serientäter gibt, der Frauen umbringt, und diese Frauen lässt er dann nackt und mit kahl geschorenen Köpfen zurück. Der Mörder? Wer soll es sein, außer Jean-Baptiste Grenouille?
Das wissen wir noch nicht, ne? Der ist Grenouille. Am Ende des Tages hat man in Grasse dann 24 Frauenmorde, alle gleich irgendwie umgebracht und zurückgelassen. Und keiner weiß so genau, wer der Mörder ist. Aber die Stadt setzt halt viel mehr Sicherheitspersonal ein, was aber auch irgendwie vergeblich ist, weil es halt einfach weitergeht. Dann ist es aber so, dass die Morde nach einer Zeit aufhören und in einer anderen Stadt weitergehen. Und deswegen sind die Grasser jetzt erstmal beruhigt und zufrieden, dass der Frauenmörder aus der Stadt geflohen ist. Trotzdem gibt es eine Person in Grasse, nämlich der Vater von dieser Laure, wie auch immer, Antoine Richy. Er ist ein sehr reicher Mann und er hat immer noch Angst, dass seine Tochter irgendwie doch noch in die Hände des Mörders kommen könnte. Deswegen möchte er mit seiner Tochter fliehen. Und er hat auch irgendwie so eine ganz, ganz komische Beziehung zu seiner Tochter. Also er ist schon fast sexuell erregt von ihr, würde ich sagen, aber das ist ja nichts Neues für dieses Buch. Es geht generell immer um das Geschlecht und Brüste und keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall verschwindet Richy mit seiner Tochter aus der Stadt und Grenouille, also jetzt wird bekannt quasi, dass Grenouille für die 24 Morde verantwortlich war, weil er hat jetzt 24 Düfte gesammelt und wollte sich seinen 25. Duft heute holen. Als er dann aber dieses Parfümatelier verlässt, merkt er, dass ein Duft in der Stadt fehlt. Und das war der von Laure. Wie sollen wir sie denn jetzt nennen?
Ich hätte Lore gesagt.
Lore. Okay, dann heißt sie jetzt Lore. Er sucht sie dann und er findet sie tatsächlich. Also er kann durch den Duft... Erstmal fragt er einen Sicherheitsmann, ob er wüsste, wo der Antoine Richy hin ist. Aber er sagt halt irgendwie in die und die Richtung, aber Grenouille weiß, dass es falsch ist und deswegen folgt er seiner Nase. Ja, trifft dann quasi auf die beiden. Während Lore schläft, tötet er sie genauso, wie er es mit allen anderen gemacht hat. Also es gibt einen Schlag auf den Hinterkopf und dann entkleidet er sie, rasiert sie und gewinnt dadurch ihren Duft. Grenouille ist aber natürlich wieder super begeistert von seiner Tat. Und hier habe ich auch wieder ein Zitat, Seite 279. Ich danke dir, Jean-Baptiste Grenouille, dass du so bist, wie du bist. So ergriffen war er von sich selbst. Und er bezeichnet dann Lore, als sie tot ist, auch als Blütenabfall. Der Tod von Lore verbreitet sich in Grasse aber wie ein Lauffeuer. Und dann fällt dieser einen Stadtwache, die von Grenouille nach dem Weg gefragt wurde, auf, dass eben jemand nach dem Weg gefragt hat und meldet es dann. Und dadurch kann so ein bisschen die Spur aufgenommen werden und diese Stadtwache erkennt Jean-Baptiste eben auch bei Madame Anulfi wieder. Dann werden einfach alle Tatmittel oder wie sagt man dazu, Beweise gefunden, also die ganzen Klamotten und Haare und so, und Grenouille wird verhaftet. Grenouille gesteht dann auch, was er getan hat, aber in diesem Verhör könnte einfach kein Motiv gefunden werden.
Ja gut, aber was willst du denn, ja, ich wollte gerade schon einhaken, wie gruselig das ist, da irgendwie einen Raum vorzufinden oder irgendeine Halle oder wie auch immer, wo sowas rumsteht und er sowas sammelt und konserviert, also das ist ja für alle Unbeteiligten absolut nicht nachvollziehbar, was er da macht.
Ja. Ja, sein Urteil ist dann, dass er ans Kreuz gebunden werden sollte und 12 Schläge mit einer Eisenstange bekommt. Und er wird dann noch gefragt, was sein letzter Wunsch ist, aber er hat keinen, weil er hat einfach alles erreicht. Ja, und dann kommt der Tag, an dem er umgebracht oder beziehungsweise ans Kreuz gehängt werden sollte. Und da geschieht ein Wunder. Weil als er dann aus diesem Auto aussteigt, kann einfach kein Mensch glauben, dass Grenouille wirklich der Mörder gewesen sein könnte. Also es traut ihm keiner zu. Und Grenouille löst so einen Gefühlsrausch aus. Ich habe hier auch ein Zitat. Alle hielten den Mann im blauen Rock für das schönste, attraktivste und vollkommenste Wesen, das sie sich denken konnten, auf Seite 303. Und durch diesen Geruch, den Grenouille ausstrahlt, ja, man kann es nicht anders sagen, ist eben auf diesem Hinrichtungsplatz entsteht eine Orgie. Also die Menschen ziehen sich aus, sind geil aufeinander, schlafen miteinander, springen aufeinander drauf.
Aber falls man jetzt kurz denkt, wir hätten was verwechselt, also er hat den Duft, den er kreiert hat, drauf. Er hat nicht auf einmal einen Körpergeruch.
Ja, genau, also er hat ja quasi diesen perfekten Duft mit den 25 toten Frauen kreiert. Er wurde von der Welt vergöttert und er war dann quasi sein eigener Gott. Und da ist auch wieder, er war ein herrlicherer Gott als jener weihrauchstinkender Gott, der in der Kirche hauste, sagt er selbst. Genau, er trug das Parfüm, was er, an dem er jahrelang gearbeitet hat. Und jetzt entsteht aber so eine kleine, so ein Zwiespalt für Grenouille, weil einerseits ist er jetzt quasi das, was er sein wollte, also er ist quasi über den Menschen und sein persönlicher Gott. Andererseits ist er halt auch todtraurig, weil er eben nur durch diesen Duft und nicht wegen seiner Person so aufsteigen konnte und so eine Wirkung auf die Menschen hatte. Und er wollte halt eigentlich mit seiner wahren Existenz bemerkt werden, aber das geht halt nicht. Also er kann nur durch diese Düfte bemerkt werden. Und auch der Vater von Lore stürmt auf ihn zu und umarmt ihn und bittet ihm um Vergebung und möchte sogar, dass Grenouille sein Sohn wird. Also
völlig absurd, nachdem er seine Tochter umgebracht hat, aber okay. Und das aufgrund eines Dufts, okay.
Ist einfach super strange. Naja, und im vierten Teil geht es dann auch mit Grenouille zu Ende. Also er haut ab. Die Leute sind quasi wieder so begeistert von seinem Duft, dass er sich den Leuten hingibt und quasi sich selbst von diesen Menschen auffressen lässt. Also das ist dann so ein Tod durch Kannibalismus. Ende.
Das war ganz schön langwierig jetzt schon. Aber vielleicht kann man hier definitiv sagen, dass der Geruch, der Duft, das der Eigengeruch eines Menschen absolut im Vordergrund dieses Romans steht. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. ich fand es so faszinierend an diesem gesamten Werk, dass sich gesellschaftliche Phänomene, die wurden sozusagen ausgeleitet, ausgemünzt, irgendwie so könnte man sagen, und dann mit dem Duft symbolisiert. Also jedes gesellschaftliche Phänomen, irgendwie Ausgrenzung, Zuneigung, sowas, wurde immer am Duft festgemacht.
Ja, zumindest bei Grenouille. Also für ihn hatte das ja irgendwie immer.
Ja, aber die anderen zu tun, auch. Also ich meine, er kriegt ja erst die gesellschaftliche Anerkennung mit seinem Duft.
Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, wie er es macht. Er sagt, er dürfte die so eine krasse Wirkung auf Menschen haben, dass sie sich so verhalten, wie er das vorgesehen hat.
Ja, ich glaube, für so einen Menschen wie ihn ist ja vor allem entscheidend an dem Duft, jeder Mensch hat ja so einen Eigengeruch, den kannst du nicht beeinflussen, den kannst du nicht verändern, da bist du entlarvt. Und auch so wie dieser Mönch, du fühlst dich natürlich einem Menschen, der dich so bis in dein Inneres riechen kann, völlig entlarvt und ja fast nackt ausgezogen, wenn der das alles sozusagen mit seiner Nase erkennt.
Ja, ja, ich finde aber trotzdem, also Grenouille ist halt irgendwie so eine zwiegespaltene Persönlichkeit. Einerseits ist er natürlich, dadurch, dass er diese Fähigkeit hat, solche Düfte zu kreieren und ist ja quasi dann so der krasseste Entwickler des Parfüms. Und diese, also er hat diese Eigenschaft, dass eben auch Menschen dann so handeln, wie er es möchte. Und er kann sich dadurch quasi über die Menschen stellen, weil er entscheiden kann, wie sie handeln. Also er ist quasi tatsächlich so ein kleiner Gott in der Parfümwelt vielleicht. Andererseits ist er aber halt echt einfach eine arme Wurst, weil sobald er keins dieser Parfüme trägt, wird seine Existenz nicht mal bemerkt. Und das merkt er ja gerade auch auf diesem Hinrichtungsplatz. Also es ist quasi sein größter Triumph, weil er so sein Lebenswerk verbracht hat, aber auf der anderen Seite ist es sein krassester Zusammenbruch, weil er halt merkt, okay, ohne dieses Parfüm wäre ich halt einfach nichts für die Menschen.
Also in meiner Wahrnehmung ist er einfach nur ein armes Würstchen. Also absolut, ich meine, er hat einen absolut großen Überlebensinstinkt und kämpft sich da auch irgendwie durch, aber es geht viel um sich über andere stellen, sich besser fühlen, weil man sein Leben lang so misshandelt wurde und dann andere misshandeln oder ermorden. Damit stellt man sich ja auch über andere und dieses, das hast du ja schon an mehrfachen Textstellen auch gezeigt, dieser Versuch, sich über Gott zu stellen oder ja, Gott zu sein, Gott zu spielen. Das spielt er ja irgendwie, indem er die Leute so beeinflusst mit dem Geruch.
Ja, aber deswegen, er wird ja voll oft als geniales Scheusal bezeichnet. Und ich finde, das trifft es halt irgendwie voll zu. Also, er, natürlich ist er genial durch diese Methode, die er da irgendwie entwickelt für sich. Also, ich glaube, keiner ist vorher auf die Idee gekommen, irgendwelche lebendigen Menschen oder Tiere konservieren zu wollen. Aber ja, das ist, macht ihn einfach genial, aber klar, Scheusal, also allein schon, wie er in diesem Buch beschrieben wird und auch die Taten, also er hat ja überhaupt kein Moralempfinden, er ist selbst überheblich, er ist menschenverachtend, er ist gottlos, also er ist einfach ein krasser Außenseiter, der sich dann irgendwie so mutwillig in den Mittelpunkt drückt.
Aber ganz interessant daran finde ich, dass dieses Phänomen der Außenseiter, der sich wehrt, mit körperlicher Gewalt oder mit, ich versuche mich auf, in irgendeiner Form über andere zu stellen, mit irgendwelchen Fähigkeiten, die ich erlerne. Dieses Symbol und diese Thematik, die zieht sich ja jetzt schon durch mehrere Werke, die wir irgendwie besprochen ja. haben. Also es ist ja gut auch ein wiederkehrendes gesellschaftliches Phänomen, ne?
Ja. Eine Sache, die ich aber auch noch ganz spannend fand, ist irgendwie, dass es so voll der Kreislauf in diesem Buch ist. Also es startet ja auf diesem Fischmarkt und dann ist so Kindheit und Jugend und er wandert dann quasi einmal rum. Und am Ende diese Situation, in der er dann quasi aufgefressen wird, findet auch wieder in Paris auf diesem Fischmarkt statt. Und er, also ich glaube, man kann einen Menschen nicht mehr vernichten, als dass man ihn auffrisst. Und er ist dann quasi einfach komplett weg.
Ja, es endet da, wo es angefangen hat, in der gleichen irgendwie elendigen Situation, ne? Und dieses Aufessen, ich weiß nicht, ich fand, das war jetzt auch wie so ein Symbol seiner Nicht-Existenz in der Gesellschaft.
Ja, vor allem, was ich mir auch so gedacht habe, durch dieses Parfüm, was er trägt, verlieren auch irgendwie die Menschen so ihre moralischen Werte. Also ich meine, diese Orgie, die da auf dem Hinrichtungsplatz gestartet wird, das macht man ja jetzt auch nicht und halt schon gar nicht in der Zeit so Sex in aller Öffentlichkeit mit Tausenden von Menschen. Und auch so einen Menschen einfach aufzufressen, ist ja moralisch eigentlich auch nicht besonders vertretbar. Also, ja.
Ja, also das war jetzt für den Jahresbeginn echt ein sehr makabrer Stoff, würde ich sagen, und eine sehr lange Folge. Aber ich habe mich natürlich gefreut, mal wieder ins Podcast-Game mit dir einzusteigen.
Du ich dich nicht? Ich natürlich auch.
War irgendwie eine sehr lange Pause.
auch wenn du nicht so begeistert von dem Werk warst.
Aber das gehört auch dazu. Ich glaube, es liegt einfach daran, es ist mir zu viel.
Es ist auch einfach zu viel von allem da drin. Ja. Zu viel Brüste, zu viel Geschlechter, zu viel Kannibalismus, zu viel Gottlosigkeit.
Aber trotzdem muss man sagen, historisch 1730er in Frankreich, es stimmt. Also es bildet schon das absolut historisch-gesellschaftliche Bild ab. Also es ist jetzt nicht übertrieben oder so. Es ist natürlich aus der Sicht des 21. Jahrhunderts völlig maßlos. Aber gut, du hast ja auch gesagt, er hat das ja studiert. Da muss er ja Bescheid wissen.
Ich hoffe mir das.
Okay.
Gut, ich kann auch ein paar Weisheiten überbringen. Ansonsten habe ich heute nichts mehr zu sagen. Du?
Ich auch noch. Ich wünsche euch eine schöne Woche und hoffe, dass ihr die Folge genossen habt.
So wie Krenoui seinen kannibalischen Tod.
Genau. In diesem Sinne, tschö.
Tschüss.
Die Weisheit des Tages.
Denn die Menschen konnten die Augen zumachen vor der Größe, vor dem Schrecklichen, vor der Schönheit und die Ohren verschließen vor Melodien und betörenden Worten, aber sie konnten sich nicht dem Duft entziehen, denn der Duft war ein Bruder des Atems. Patrick Süßkind.